Guten Morgen. Da ist jemand sehr motiviert. Mega. Wir lieben's. So, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen gut überstanden gestern. Wer ist so halb gestorben? Sonst wären wir auch nicht hier. Ne? Müssen wir auch mal. Also ich schon, ich kann das ja gar nicht ab, diese extreme Hitze, dann hänge ich nur drin. Aber das war gar nicht so schlecht, weil dann konnte ich noch ein bisschen meine Predigt durchgehen, Leute. Deswegen top. Wir haben gehört, wir machen heute was Besonderes, Crossover-Abschluss. Richtig cool. Ihr dürft heute nochmal eure Ohren spitzen für das, was ich zu sagen habe. Ich meine nicht nur ihr Crossies, sondern ihr alle, aber ihr besonders. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von David und Goliath. Wer kennt sie? Schon mal gehört? Das ist so eine, die kennen sogar Leute, die auch keine Christen sind, die nichts mit Gott am Hut haben, weil man die meistens im Religionsunterricht dann doch durchgeht. Also bei mir war das so, ich weiß nicht, wie oft ich die im Religionsunterricht gelesen habe, sogar ja, wahrscheinlich mehr als in der Gemeinde. Und ich weiß nicht, was so faszinierend ist, aber irgendwas an dieser Geschichte scheint uns Menschen so richtig einzunehmen. Also wenn du irgendjemanden fragst, ist das meistens die erste Geschichte, die kommt, dass jemand sich daran erinnern kann, dass jemand weiß, hey ja, David und Goliath, ich weiß genau, worum es geht. Und vielleicht, ich habe mich dann so gefragt, okay, warum ist das so faszinierend? Aber vielleicht ist das einfach dieser Fakt, dass es da so um so einen ganz klaren Triumph geht. Es ist so ein ganz klarer Sieg. Und ich finde, man empfindet so richtig Genugtuung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn in so einem Film, wenn dann der Bösewicht eigentlich dann halt, ne? Oder dass der nicht mehr da ist, dass er keine Macht mehr hat. Also ich triumphiere dann schon ein bisschen. Sind wir ehrlich, oder? Tun wir alle so ein bisschen. Ja, gut. Nicht, dass ich die Einzige bin. Das wäre jetzt unangenehm gewesen. Also ich empfinde da schon ein bisschen Genugtuung dann. Und vor allem dieser Geschichte ist ja wirklich so, dass niemand an David glaubt. Nicht mal die Leute aus seinen eigenen Reihen. Und dann kommt dann noch der feindliche Riese. Das ist dann auch nochmal so das i-Tüpfelchen. Und beleidigt und beschimpft den. Und am Ende gewinnt dann aber dieser unscheinbare Junge, der ist ja fast noch ein Kind, gewinnt dann dieses Battle, gefühlt auch so mit Leichtigkeit, obwohl eigentlich so vieles und auch so viele dagegen sprechen. Und ich glaube, wir kennen das alle, wir haben manchmal in unserem Leben auch Stimmen, die in unser Leben sprechen, oder? Laute und leise und manchmal auch wirklich sehr entmutigende. Und die Frage ist aber, hey, wie gehen wir denn damit um? Und hören wir auf diese Stimmen? Geben wir ihnen die Aufmerksamkeit, die sie haben wollen oder nicht? Und Leute, heute gehen wir richtig in den Text rein. Wir im Rallye-Unterricht, wir lesen das alles nochmal komplett durch. Seid ihr dabei? Ja. Super. Dann lass uns loslegen. Eines Tages sagte Isai zu David. Isai ist Vater von David. Schau doch einmal nach deinen Brüdern, die in den Krieg gezogen sind. Bring ihnen diesen Sack gerösteten Weizen und 10 Brote mit. Ihrem Hauptmann kannst du diese 10 Stücke Käse geben. Erkundige dich, wie es ihnen geht und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen. Sie sind mit Saul und den Israeliten immer noch im Eichental und kämpfen gegen die Philister. Gut, also das ist jetzt mal so unser Setup. Wir wissen, Brüder sind im Krieg, sind ganz schön viele Brüder auch. Und der Einzige, der zu Hause geblieben ist, ist der Jüngste, das ist David. Und der Vater sagt, hey, lass, ne, geh los, erkundige dich, guck, ob die noch leben, ob es denen gut geht. Und die Brüder kämpfen alle für Israel. Und David ist zu Hause. Und vielleicht war er nur zu jung, um mitzukämpfen, wir wissen es nicht genau. Aber ich frage mich, wie hat sich David dann wohl gefühlt? Er war das einzige Kind, was noch zu Hause geblieben ist. Und vielleicht, um einen kleinen so Fresh abzugeben oder euch zu erinnern, im Kapitel davor wurde David gerade zum König gesalbt. Von Samuel, dem Richter von Israel. Und im nächsten Moment, also in dieser Situation, findet er sich dann wieder in seinem Alltag. Alles ist wie immer. Er hütet immer noch die Schafe seines Vaters, nichts hat sich verändert. Und ich habe mich dann gefragt, das muss doch mega frustrierend gewesen sein, dass er nicht mit durfte, oder? Für sein Volk zu kämpfen. Und damals war das noch ein ganz anderer Patriotismus als heute. Das war für die jungen Männer war das eine riesige Aufgabe. Die waren richtig mit Stolz erfüllt. Und ich stelle mir das dann so vor, dass er bei seiner Arbeit, also als Hirte, dass er vielleicht so auf dem Stein saß, die Natur um ihn herum, ganz idyllisch, läuft da mal ein Bär vorbei. Und er sitzt da und passt auf die Schafe auf und in ihm brodelt aber irgendwie was, weil er weiß, er ist gesalbt zum König. Er ist gesalbt zum König und seine Brüder und sein Volk, die sind gerade im Kampf Und er weiß, die Philister, dieses andere Volk, das ist eine Riesenbedrohung. Ich kann mir vorstellen, er spürt da so ein Ziehen, so ein Brodeln, so eine Unruhe, dass er sich wünscht, selbst mit dabei zu sein, für sein Volk einzustehen, mitzukämpfen. Und er darf nicht. Und ja, er ist vielleicht noch jung, aber in ihm brennt was, was unabhängig davon ist. Nach außen hin ist er dieser Hirtenjunge, aber innen ist er ein König. Und vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt. Vielleicht hat jemand dir schon mal was Ermutigendes gesagt, irgendwas über dich ausgesprochen, was er in dir sieht, ein prophetisches Wort, vielleicht ein Eindruck über dein Leben, eine eindrucksvolle Begegnung, die du hattest mit Gott. Oder vielleicht hast du dich auch vor kurzem für Jesus entschieden, dann hast du dich sonntags taufen lassen und am Montag war trotzdem wieder alles beim Alten. Da war kein Feuerwerk, da war kein Applaus, sobald du aufstehst, sondern nur schnöder Alltag und Arbeit, die alten Sorgen, die alten Probleme. Und es kann einen schon richtig frustrieren. Es kann einem richtigen Dämpfer geben nach so einem Erlebnis. Was machen wir dann? Was macht David dann? In welcher Haltung lebt er und leben wir weiter? Gehen wir dann in dieses Hirten-Mindset zurück und sagen uns, wenn ich nicht sehe, dass sich sofort was verändert, dann ist es auch nicht anders. Ich gehe einfach zurück zu den alten Dingen, zum alten Verhalten, zum alten Denken. Oder leben wir in diesem Königs-Mindset, in diesem Wissen, hey, ich bin gesalbt. Ich bin etwas Neues, das ich vorher nicht war. Auch wenn meine Umstände vielleicht nicht unbedingt dafür sprechen. Weiter geht's. David zieht los und plötzlich ist er da mitten im Geschehen, mit vorne an der Front, also direkt da, wo sich die Soldaten gegeneinander aufgestellt haben. Und vielleicht, um euch mal ein Bild zu geben, so sah das vielleicht ungefähr aus, dass sie gegenüberstanden. So stelle ich mir das vor. Voller Wut, wie man sieht. Und weiter heißt es, David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lagers zurück und eilte den Soldaten nach, um seine Brüder zu sehen. Da sind die bestimmt auch irgendwo gewesen. Als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. Noch während sie sich unterhielten, kam Goliath von Gat wieder aus den Schlachtreihen der Philister vor und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Hast du gesehen? Dort kommt er wieder, riefen sie einander zu. Hör nur, wie er uns wieder verspottet. Okay, also, da kommt irgend so ein random Typ, vielleicht nicht ganz so random, weil der war recht groß, den konntest du schon von 1000 Meter Weite sehen, kommt aus dieser Reihe von den Soldaten hervor und beleidigt die Israeliten. Und vielleicht wichtig zum Kontext, dieser Goliath, der macht das jetzt schon seit 40 Tagen. 40 Tage. Und die Zahl 40 bedeutet in der Bibel oft eine Phase der Prüfung. Interessant, oder? Und manche erinnern sich vielleicht auch an Jesus, an die Geschichte, wo er in der Wüste ist, wo er vom Teufel versucht wird, oder an die Wüstenwanderung 40 Jahre, weil die Israeliten einfach nicht hören wollten. 40 Tage, 40, das ist eine Zahl der Prüfung. Und jetzt sehen wir hier, Goliath stellt sich seit 40 Tagen den Israeliten gegenüber, stellt sich dahin und brüllt zu denen rüber. Wahrscheinlich auch echt unflätige Dinge, sind wir ehrlich. Beleidigungen, dass sie sich ihm stellen sollen, dass er kämpfen will. Und es steht am Anfang des Kapitels, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber da steht, dass es immer das gleiche Ritual war. Also jeden Morgen und jeden Abend stellt er sich dahin, forderte die Israeliten heraus. Das ist ganz schön nervig, oder? Ganz schön anstrengend. Und vielleicht kennen wir das auch, dass wir manchmal Tag für Tag aufstehen und immer wieder kommt der gleiche Satz, kommt die gleiche Stimme, das Gleiche, was wir uns anhören müssen, vielleicht auch von außen, vielleicht gar nicht innerlich, sondern äußerlich, immer das Gleiche. Entmutigende Worte. Und wir lesen ja auch, kaum hatten sie ihn erblickt, hatten sie Angst und ergriffen die Flucht. Von all diesen ganzen Soldaten, dem ganzen Heer, da war nicht einer, nicht ein einziger, der vielleicht mal auf die Idee kommt, sich diesem Riesen zu stellen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Tausende, die das hören, Tausende, die diesen Spott hören, diese Beleidigungen, und kein einziger fasst den Mut. Sie alle hören das Gleiche. Das ist auch interessant. Ne? Sie hören das Gleiche. Sie sind zusammen gegen die andere, gegen die Philister und hören das, aber keiner kommt auf die Idee, was zu tun. Und jeden Tag die gleiche Stimme, jeden Tag zweimal die gleiche Stimme sogar, morgens und abends, 40 Tage lang, das kann einen dann schon mal prägen. Und vielleicht fängt man dann irgendwann an, das selber zu glauben, was da gesagt wird. Er sagt ihnen quasi, hey, ihr seid zu schwach, ihr schafft es nicht gegen mich. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr könnt es niemals mit mir aufnehmen. Ihr seid eine Schande. Euer Gott ist eine Schande. Und dann hängt da noch alle möglichen Lügen dran. Und weiter geht's, dass David fragt Soldaten, die gerade um ihn rumstehen, hey, welche Belohnung soll denn der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können das doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Tausende von Soldaten, ausgebildet, jahrelang. Und dann kommt ein Junge. David, kein Soldat, weit jünger, gar keine Erfahrung im Umgang mit Kriegswaffen, im Kampf, im Heer. Aber dieses Brennen, ihr erinnert euch, dieses Brennen, er hat dieses Brodeln in sich. Er hat irgendwas in sich, was ihm sagt, nee, das ist nicht richtig. Er kann diese Ungerechtigkeit, die er da spürt, er kann die nicht aushalten. Irgendwas stimmt nicht. Und er hört diese Stimme, er hört diesen Riesen, was er sagt, aber er stellt sich sofort dagegen. Wir erinnern uns, die anderen haben es 40 Tage lang gehört. Er hört es einmal und er stellt sich sofort dagegen. Und besonders spannend finde ich, dass er von dem Heer des lebendigen Gottes spricht. Dass er sagt, hey, wir können doch nicht zulassen, dass er unseren Gott verspottet. Offensichtlich ging es bei diesem Kampf nicht nur um menschlichen Krieg, sondern das hatte auch eine geistliche Komponente. Und David nimmt es wahr. David checkt es und er merkt, Gottes Sache ist jetzt auch meine Sache. Hier wird mein Glaube, hier wird mein Gott beleidigt und das geht nicht. Und ich habe vor ein paar Wochen mal abgehangen mit einer Gruppe. Später am Abend kommen dann ja manchmal so philosophische Fragen auf, nach 22 Uhr, wie das manchmal so ist. Und da wurde die Frage gestellt, welche Ungerechtigkeit, die du in der Welt siehst, bringt dich auf 180? Und vielleicht kennst du das Gefühl auch, dass dich bei bestimmten Themen so eine riesige Wut überkommt. Bei mir ist das zum Beispiel Hobbyhorsing. Da bin ich raus. Ich respektiere euch, wenn ihr da Spaß dran habt, aber bitte bringt das Pferd nicht in meine Nähe, das bleibt nicht heile, das sage ich, wie es ist. Aber jetzt ganz im Ernst, was mich auf 180 bringt, ist, wenn Kinder leiden müssen zum Beispiel oder wenn sie mit schwierigen Startbedingungen ins Leben starten oder in einem jungen Alter schon einfach richtig, richtig viel erlebt haben, für das sie gar nichts können. Und da möchte ich am liebsten alle so, die daran beteiligt sind, richtig schütteln und die Kids da rausholen und sie in ein Umfeld bringen, was gesund ist, was heilsam ist. Das macht mich richtig wütend. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Vielleicht empfindest du es auch bei anderen Themen. Du bekommst so dieses Empfinden von, ey, das ist nicht in Ordnung, das ist so ungerecht. Und ich glaube, dass das oft Gottes Herzschlag in uns ist, der uns besonders für manche Dinge extrem sensibel macht, extrem manchmal auch wütend macht und wir das kaum aushalten, wenn wir dieser Ungerechtigkeit begegnen. Gottes Sache wird zu meiner Sache. Und ich glaube, David ging es da in der Situation genauso. Er hat gesehen, ey, Gottes Name wird in den Dreck gezogen, sein Volk wird beleidigt, mein Volk wird beleidigt, wir werden herausgefordert und das weckte sofort so diesen Wunsch in ihm, dagegen anzugehen. Und ich will dir diese Frage auch stellen. Bei welchen Themen wird in dir etwas geweckt, wo du dem unbedingt begegnen und etwas verändern willst? Wir lesen weiter. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Fuhr ihn an. Und wer hütet die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Was habe ich denn getan? Entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte nochmal nach der Belohnung. Und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Man liest da so schnell drüber. Sind wir ehrlich, man liest so schnell drüber. Aber was hier eigentlich so drinsteckt und was ich so krass finde, ist die erste Stimme der Entmutigung, so habe ich sie genannt. Es kann sein, wenn du anfängst, für etwas zu brennen, für eine Sache laut zu werden, die Gott dir aufs Herz legt, dann werden Menschen das hinterfragen. Sie werden dich in Frage stellen, deine Motivation, dein Herz. Wir sehen hier, der Bruder sagt, ey, du bist hinterlistig, du bist hinterhältig. Was geht bei dir? Und vielleicht wie bei diesem Bruder hier, kommt diese Stimme in unserem Leben auch aus den eigenen Reihen, wo wir es eigentlich gar nicht erwarten. Eliab war sein ältester Bruder und bestimmt war da auch jemand, zu dem er hinaufgeschaut hat, dessen Meinung ihm viel bedeutet hat. Und gerade der unterstellt ihm Stolz, dass er unehrlich sei, hinterfragt ihn komplett. Und was tut David? Lässt sich gar nicht einschüchtern. Finde ich auch krass, die Reaktion. Lässt sich gar nicht verunsichern, sondern hakt sogar nochmal nach. Fragt die gleiche Frage nochmal. Wendet sich an wen anders, fragt die gleiche Frage nochmal. Was habe ich denn getan? Ich habe nur eine Frage gestellt. Ganz unemotional. Das liebe ich, finde ich super. Vielleicht hat dieses Gespräch zwischen den zwei Brüdern auch genau so ausgesehen. Kann ich mir vorstellen. Manchmal kommen diese Stimmen der Entmutigung aus unseren eigenen Reihen. Und dann ist die Frage, worauf hörst du jetzt? Weil wir kennen es doch alle, dass wir ganz viel Wert darauf legen, auf das, was die Leute um uns herum sagen. Und was ist, wenn Gott dir was aufs Herz gelegt hat und es kommt extremer Gegenwind, sogar von Leuten, denen du vertraust? Weiter geht's. Als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollte, meldete es jemand dem König. Der ließ ihn sofort zu sich rufen. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Dieses Gespräch sah dann vielleicht so aus. Ist die zweite Stimme der Entmutigung. Erste Stimme, der Bruder. Zweite Stimme, der König. Und dieses Mal ist es wirklich eine Person von krasser Autorität, wo man sich denkt, was der König sagt, das zählt doch. Wenn der König nicht an mich glaubt, warum soll ich dann an mich glauben? Warum soll ich das dann durchziehen? Doch wir lesen, auch davon lässt David sich nicht beirren. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Maschine. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Wieder das Heer des lebendigen Gottes. Er hat sich über Gott lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach, gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Krass, oder? Was für ein Selbstbewusstsein. Obwohl er noch so jung war. Krasses Selbstbewusstsein, krasses Standing und das Mindset von einem König, weil er wusste, er ist zum König gesalbt. Und nach diesem Monolog, den David da hält, lässt Saul es auch zu und dann legt er ihm seine Rüstung an und sagt, hier komm, du brauchst jetzt aber eine Rüstung. Und dann lesen wir da weiter, David kommt überhaupt nicht klar, die ist ihm viel zu schwer, kann sich null bewegen und diese Rüstung, die ihm eigentlich helfen sollte, die belastet ihn eher, als dass sie ihn freisetzt. Saul, der König, versucht diesen Hirtenjungen, der kein Soldat ist, so auszurüsten für den Kampf, aber zu den Bedingungen für einen ausgebildeten Soldaten. Die wären für einen Soldaten total passend, mit Rüstung und mit allem drum und dran, aber für einen Jungen, der in seinem Leben noch nie ein Schwert in der Hand und eine Rüstung anhatte, ist es einfach gar nichts. Und ich habe parallel in so einem Buch auch gelesen, was sich damit auch beschäftigt, dass Saul es David nicht zugetraut hat, dass er in ihm nicht gesehen hat, dass er siegen wird. Und deswegen versucht er ihn zu schützen, versucht zu sagen, hey, okay, aber ich schicke dich da raus. Ja, ich glaube zwar nicht, dass du es schaffst, ich schicke dich raus, ich gebe dir jetzt meine Rüstung. Das, womit ich mich zurüsten würde, wenn ich in den Kampf ziehen würde. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch. Hier brennt so ein Gedanke auf dem Herzen und jeder gibt irgendwie seinen Senf dazu. Gut gemeinte Ratschläge, die dann aber dich doch mehr runterziehen als erbauen, Erwartungen, die irgendwie dann auf dir lasten. Und wir kommen auch später gleich dazu, David brauchte die Rüstung nicht. Der brauchte das königliche Schwert nicht. Er war schon in dem Zustand, in dem er da war, war er schon ready für den Kampf, der ihm bevorstand. Auch wenn das alle anderen nicht so gesehen haben. Plötzlich bemerkte er David, der Riese. Er hat die Rüstung nicht mehr an, er steht jetzt davor, vor dem Riesen. Plötzlich bemerkte er David. Ha, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte Goliath ihn an. Ich würde jetzt auch brüllen, aber ich glaube, dann haben wir gar keine Ohrmuschel mehr. Und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Der muss unbedingt in der Aggressionstherapie, habe ich das Gefühl. Das hat wahrscheinlich dann ungefähr so ausgesehen, wie Goliath gebrüllt hat. Ich finde das schon sehr passend, ja. Doch, genauso stelle ich es mir vor. Wir sehen hier die dritte Stimme der Entmutigung. Erst sein Bruder, dann der König, sein König. Und jetzt dann dieser überdimensionierte, menschlich extrem überlegene Feind. Und alle drei sind wirklich gut dabei, ihn zu entmutigen. Vorher waren das die Stimmen aus den eigenen Reihen. Jetzt ist es der Feind. Und Goliath schimpft, Goliath lacht ihn aus. Er verflucht ihn nicht nur einmal, sondern im Namen jedes einzelnen Gottes, den er kennt. Das ist mal eine effektive Taktik zum Einschüchtern, würde ich sagen. Also ich wäre da ziemlich klein mit Hut. Ich glaube, wir alle. Wenn mich so ein Wortschwall treffen würde, ich könnte es, glaube ich, gar nicht aushalten. Doch David rief zurück, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Gottes Sache ist meine Sache. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leiche deiner Leute, der Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Das sah dann wahrscheinlich so aus, als David das gesagt hat. Nee, das nicht. Das, genau. Guck mal, wie confident er ist. Einfach selbstbewusst steht er da. Jetzt kannst du das andere Bild auch nochmal zeigen. Ja, so standen sie sich gegenüber, genauso. Drei Stimmen der Entmutigung und die letzte wirklich nochmal mit extrem viel Pfeffer. Und David schreckt nicht zurück. Ich habe wirklich so das Gefühl, er ist sich absolut sicher. Er weiß, Gott ist mit ihm, er weiß, er wird siegen. Und er weiß, Gott hat menschliche Hilfe nicht nötig. Er wird eingreifen auf seine Art und Weise. Er weiß, er hat alles, was er braucht. Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsteil. Ihr habt lange darauf gewartet. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in seine Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. Sehen wir auch nochmal? Bäm. Weg ist er. Da liegt er. Er liegt jetzt nicht auf seinem Gesicht, aber er liegt da. Der Feind ist besiegt. Auf so eine richtig weirde Art und Weise eigentlich, wo man nie gedacht hätte, ich glaube Philister und Israeliten und König und Bruder, alle, keiner hätte gedacht, dass er das auf die Art und Weise schafft, wie er es geschafft hat. So ab von der Norm, irgendwie unnormal. Aber der Feind ist besiegt. Und David hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, danke, den habe ich mir echt lange ausgedacht. Da hätte ich schon mehr erwartet von euch. Es ist ja auch ein bisschen crazy. Es ist ein crazy Weg. Aber nicht eine von diesen Entmutigungen, nicht eine von diesen Stimmen, die ihm entgegenkamen, nichts von den Zweifeln seines Bruders, von dem des Königs und von diesem Verfluchen ist eingetroffen und hat sich bewahrheitet. Weil Zweifel wirklich nicht so gute Ratschläge sind. Und vielleicht hast du das auch, Stimmen in deinem Leben, innere Stimmen, die dir sagen, du kannst was nicht. Du hast nicht die Skills, du hast nicht die Voraussetzungen, du bist zu jung, zu alt. Du bist nicht ready für irgendwas. Innere Stimmen. Und vielleicht sind es aber auch äußere Stimmen von Menschen in deinem Umfeld, die dir sagen, du bist zu alt, zu jung, nicht qualifiziert. Und sie haben Erwartungen und Worte, die sie auf dich legen, die du erfüllen sollst. Und wenn dir sowas begegnet, wenn mir sowas begegnet, dann ist es enorm wichtig, okay, worauf höre ich denn jetzt? So viel Stimmengewirr. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Weil wir alle leben unser Leben durch so einen bestimmten Blick, durch unseren eigenen Blick. So wie du dich siehst, so wirst du auch dein Leben führen. Und am Anfang haben wir gesehen, David wurde gesalbt, dann war er wieder Hirte. Aber er hat nicht in seinem Kopf als Hirte weitergelebt, sondern er hatte das Mindset eines Königs. Und ich glaube, dieses königliche Mindset, weil er wusste, er ist von Gott ausgewählt, er ist gesalbt zum König und er wird König werden, wusste er auch, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, ich habe einen Weg und Gottes Sache ist meine Sache. Ich glaube, ab dem Moment, wo wir sagen, hey, ich lebe mein Leben mit Jesus, ich lebe mit Gott, dann wird Gottes Sache zu meiner Sache. Deswegen auch die Frage, und das will ich den Crossies, aber euch anderen auch mitgeben, so wofür brennt dein Herz? Was liegt auf deinem Herzen, wo du merkst, oh, da ist so ein Gespür von, es ist nicht richtig, es ist ungerecht, das ist irgendwie sowas, das zieht mich. Ich will da handeln. Dann will ich dir sagen, ignoriere das nicht. Das kann Gottes Herzschlag sein, wo er sagt, hey, und da, genau da habe ich dich gesetzt, da sehe ich dich, da will ich dich haben. David hatte diese innere Haltung eines Königs. Das war seine Identität. Er war gesalbt und genauso, wie er war, in dem Moment bestreitet er diesen Kampf. Ich glaube, ganz oft denken wir auch, wir können Sachen nicht angehen. Wir müssen warten, dass uns jemand auch so dieses Berufungsding gibt, dass wir irgendwie erleuchtet werden. Und das ist auch alles schön und gut. Es gibt diese krassen Erlebnisse mit Gott, wo er uns sagt, hey, da habe ich dich gesetzt, da will ich, dass du handelst, dass du lebst. Das ist deine Berufung. Aber ich glaube, manchmal ist es wirklich dieses, die innere Haltung eines Königs wiederfinden. Zu wissen, ich bin ein Königskind, ich bin gesalbt. Ich glaube, dass dieses Beispiel von David wirklich ein Beispiel für uns ist, dass wir in dieser Identität mit Gott, dass wir königlichen Blutes sind. Und das klingt für uns ein bisschen absurd, weil wir haben ja kein Königshaus mehr. Aber ich glaube, es ist so wichtig, sich da wieder reinzufinden und zu wissen, okay, ich lebe in dieser Haltung, in dieser inneren Haltung eines Königs. Und ich glaube, so können wir auch diese Kämpfe und diese Stimmen, die werden übertönt werden, weil wir wissen, hey, das ist nicht die Wahrheit, das ist eine Lüge, die uns entgegenschlägt. Und ich bin gesetzt, ich bin berufen, ich habe die innere Haltung eines Königs. Amen.